From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Priestertumsversammlung der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor junger Alleinstehender aus Pfehlen in Holiday und Murray in Utah. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder, wir begrüßen Sie zur Priestertumsversammlung der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von jungen alleinstehenden Priestertumsträgern aus Pfehlen in Holiday and Murray in Utah unter der Leitung von Brad Taylor. Andrew Unsworth spielt die Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Rise Up, O Man of God. Danach spricht Elder Vern P. Stanfill von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Jesus einstens schlicht geboren.
Unser Vater im Himmel, wir, deine Söhne, versammeln uns überall in der Welt mit Dankbarkeit im Herzen. Wir sind dankbar für einen Propheten Gottes, nämlich Thomas S. Monson. Wir sind dankbar für seinen Dienst und sein geweihtes Leben. Wir sind dankbar, dass wir uns in der Gegenwart von Propheten, Sehern und Offenbarern befinden können. Bitte segne sie. Vater im Himmel, heute Abend beten wir darum, dass wir lernen, während wir zuhören, dass unser Herz offen sein mag und dass es vom Geist berührt wird, damit wir verstehen und begreifen, was du uns zu verstehen geben möchtest. Wir bitten dich, dass sich unser Herz wandeln möge, dass wir diese Gelegenheit nutzen, uns zu verpflichten, anderen zu dienen und andere emporzuziehen. Wir sind dir dankbar für deinen Sohn und bitten dich, dass du uns helfen mögest, stets an ihn zu denken. Das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Choir.
Vielen Dank, lieber Chor. Wir haben nun den Vorzug, von unserem lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Ihm folgt Elder David A. Bettner vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach spricht Bischof Gerald Cosset, der präsidierende Bischof der Kirche, zu uns. Präsident Monson.
My dear brother,
Meine lieben Brüder, ich fühle mich geehrt, in dieser weltweiten Zusammenkunft von Trägern des Priestertums Gottes, treuen Priestertumsträgern zu Ihnen sprechen zu dürfen. Heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen, über das ich schon zuvor gesprochen habe. Der Prophet Mormon erläutert eine der wichtigsten Eigenschaften des Erretters, die auch seine Jünger haben sollen. Er hat gesagt, wenn ein Mensch sanftmütig und von Herzen demütig ist und durch die Macht des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Christus ist, muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Denn wenn er keine Nächstenliebe hat, ist er nichts. Darum muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Und Nächstenliebe ist langmütig und ist gütig und neidet nicht und ist nicht aufgeblasen, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht leicht zum Zorn reizen. Darum, meine geliebten Brüder, wenn ihr nicht Nächstenliebe habt, seid ihr nichts. Denn die Nächstenliebe hört niemals auf. Darum haltet an der Nächstenliebe fest, die von allem das Größte ist, denn alles muss aufhören. Aber die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe und sie dauert für immer fort. Bei wem am letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. Brüder, wir ehren das Priestertum Gottes nicht, wenn wir anderen gegenüber nicht gütig und freundlich sind. Mein lieber Freund und Kollege, Elder Joseph B. Worthlin, war ein wahrhaft gütiger Mann. Er hat gesagt, Güte und Freundlichkeit stehen im Mittelpunkt einer zelestialen Lebensweise. So geht ein Christenmensch mit seinen Mitmenschen um. All unsere Worte und Taten am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Kirche und besonders zu Hause müssen von Güte und Freundlichkeit geprägt sein. Jesus, unser Heiland, war der Inbegriff von Güte und Mitgefühl. Aus den Heiligen Schriften lernen wir, dass die rechtschaffene Ausübung des Priestertums davon abhängt, wie gut wir die Grundsätze Güte, Nächstenliebe und Liebe in die Tat umsetzen. Im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir, Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden, als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit. Brüder, stellen wir unser Leben auf den Prüfstand und entschließen wir uns dazu, dem Beispiel des Erretters zu folgen, indem wir gütig, liebevoll und wohltätig sind. Tun wir dies, sind wir besser dazu in der Lage, die Mächte des Himmels herabzurufen, für uns, für unsere Familie und für die Mitreisenden auf diesem bisweilen mühsamen Weg zurück in unser himmlisches Zuhause. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi des Herrn. Amen.
Präsident Monson, wir sind begeistert, Ihre Stimme zu hören und Ihre Anleitungen zu bekommen. Wir lieben Sie, wir unterstützen Sie und wir beten für Sie. Brüder, ich bete nun um den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn wir nun gemeinsam einige Grundsätze zu dem großen Werk erörtern, das Evangelium jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu predigen. Jedes Jahr warten zehntausende junge Männer und Frauen und viele ältere Ehepaare sehnsüchtig auf einen besonderen Brief aus Salt Lake City. Der Inhalt dieses Briefes wirkt sich nachhaltig auf den Adressaten, aber auch auf seine Familie und viele weitere Menschen aus. Wenn der Brief ankommt, wird der Umschlag langsam und fein säuberlich geöffnet oder auch voller Aufregung hastig aufgerissen. Diesen besonderen Brief zu lesen ist ein Erlebnis, das man nie wieder vergisst. Der Brief ist vom Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, unterschrieben. Die ersten zwei Sätze lauten: Wir berufen Sie hiermit als Missionar der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir beauftragen Sie, in der So-und-So-Mission zu arbeiten. Bitte beachten Sie, dass im ersten Satz die Berufung ausgesprochen wird, als Vollzeitmissionar in der wiederhergestellten Kirche des Herrn zu dienen. Der zweite Satz enthält einen Auftrag, an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Mission zu arbeiten. Diesen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Sätzen müssen wir alle verstehen. In der Kirche sagen wir oft, dass wir in ein Land berufen wurden, wie zum Beispiel nach Argentinien, Polen, Korea oder in die USA. Doch ein Missionar wird nicht an einen Ort berufen, sondern er wird berufen zu dienen. So sagte es der Herr 1829 dem Propheten Joseph Smith: Wenn ihr den Wunsch habt, Gott zu dienen, seid ihr zu dem Werk berufen. Jede Missionsberufung und jeder Missionsauftrag und auch jede spätere Änderung des Auftrags ist das Ergebnis einer Offenbarung durch die Diener des Herrn. Die Berufung zu dem Werk kommt von Gott durch den Präsidenten der Kirche. Der Auftrag, in einer der derzeit mehr als 400 Missionen weltweit tätig zu sein, kommt von Gott durch ein Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel, das bevollmächtigt vom lebenden Propheten des Herrn handelt. Die geistigen Gaben der Prophezeiung und der Offenbarung begleiten jede Missionsberufung und jeden Missionsauftrag. In Abschnitt 80 im Buch Lehre und Bündnisse ist die Missionsberufung Stephen Burnetts niedergeschrieben, die 1832 vom Propheten Joseph Smith ausgesprochen wurde. Die Berufung von Bruder Burnett kann uns helfen, erstens besser den Unterschied zu verstehen zwischen der Berufung zu dem Werk und dem Auftrag, an einem bestimmten Ort zu arbeiten. Und zweitens, unsere persönliche, gottgegebene Verantwortung, das Evangelium zu verkünden, in größerem Umfang anzuerkennen. In Vers 1 dieses Abschnitts steht die Berufung zu dienen. Wahrlich, so spricht der Herr zu dir, mein Knecht Stephen Burnett: geh hin in die Welt und predige das Evangelium jedem Geschöpf, das vom Ton deiner Stimme erreicht wird. Interessanterweise wird Bruder Burnett in Vers 2 der ihm zugewiesene Mitarbeiter mitgeteilt: Und da du dir einen Begleiter wünschst, gebe ich dir meinen Knecht Eden Smith. In Vers 3 ist angegeben, wo diese beiden Missionare arbeiten sollen. Darum geht hin und predigt mein Evangelium. Ob im Norden oder im Süden, im Osten oder im Westen, darauf kommt es nicht an, denn ihr könnt nicht fehlgehen. Brüder, ich glaube nicht, dass die Worte "darauf kommt es nicht an", wie sie vom Herrn in dieser Schriftstelle verwendet werden, bedeuten, dass es ihm gleich ist, wo seine Diener tätig sind. Im Gegenteil, es ist ihm äußerst wichtig. Aber da das Verkünden des Evangeliums das Werk des Herrn ist, inspiriert, führt und leitet er seine bevollmächtigten Diener. Wenn sich ein Missionar stets bemüht, ein noch würdigeres und nützlicheres Werkzeug in den Händen des Herrn zu werden und nach besten Kräften treu seine Pflichten erfüllt, kann er mit der Hilfe des Herrn nicht fehlgehen, wo auch immer er dient. Eine der Lehren, die uns der Erretter in dieser Offenbarung mitgeben möchte, ist also vielleicht, dass der Auftrag, an einem bestimmten Ort zu arbeiten, zwar notwendig und wichtig ist, aber weniger wichtig als die Berufung zu dem Werk. Im nächsten Vers werden wichtige Voraussetzungen genannt, die jeder Missionar erfüllen sollte. Darum verkündet, was ihr vernommen habt und wirklich glaubt und wovon ihr wisst, dass es wahr ist. Im letzten Vers werden Bruder Burnett und wir alle daran erinnert, von wem die Missionsberufung tatsächlich stammt. Siehe, dies ist der Wille dessen, der euch berufen hat, euer Erlöser, ja, Jesus Christus. Amen. Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, warum ich über diesen anscheinend offensichtlichen Unterschied zwischen der Berufung zu dem Werk und dem Missionsauftrag ausgerechnet in der Priestertumsversammlung der Generalkonferenz spreche. Ich gebe Ihnen die Antwort ganz unumwunden. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass diese Grundsätze von vielen Mitgliedern der Kirche nicht richtig verstanden werden. Am meisten hat jedoch den Ausschlag gegeben, dass ich im Laufe der Zeit erfahren habe, dass viele Missionare, die aus irgendeinem Grund während ihrer Mission in ein anderes Missionsgebiet versetzt wurden, besorgt oder beunruhigt sind oder gar Schuldgefühle haben. Solche Versetzungen sind manchmal aufgrund bestimmter Ereignisse oder Umstände notwendig, zum Beispiel aufgrund von Unfällen oder Verletzungen, Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Visaerteilung, politischer Instabilität, der Gründung neuer Missionen, wo ja Missionare gebraucht werden, oder des sich ständig ändernden Bedarfs im weltumspannenden Werk der Evangeliumsverkündung. Wenn ein Missionar in ein anderes Missionsgebiet versetzt wird, geschieht das auf genau dieselbe Weise wie bei dem ursprünglichen Auftrag. Bei all diesen Versetzungen bemühen sich Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel um Inspiration und Führung. Ich habe vor kurzem mit einem glaubenstreuen Mann gesprochen, der mir sein ganzes Herz ausschüttete. Ich hatte gerade bei einer Versammlung den Unterschied zwischen der Berufung zu dem Werk und dem Missionsauftrag erklärt. Dieser gute Bruder gab mir die Hand und sagte mit Tränen in den Augen: Durch das, was Sie heute erklärt haben, ist mir eine Last von den Schultern gefallen, die ich über 30 Jahre mit mir herumgetragen habe. Als junger Missionar war ich eigentlich einem Missionsgebiet in Südamerika zugewiesen. Doch ich habe kein Visum erhalten, deshalb wurde mein Auftrag geändert. Ich war dann in den USA tätig. Und in all den Jahren habe ich mich immer gefragt, warum ich nicht an dem Ort dienen konnte, an den ich berufen worden war. Jetzt weiß ich, dass ich zu dem Werk berufen worden war und nicht an einen Ort. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mir diese Erkenntnis geholfen hat. Ich empfand tiefes Mitgefühl für diesen guten Mann. Ich habe auf der ganzen Welt über diese wichtigen Grundsätze gesprochen. Und unzählige Mitglieder haben mir im Vertrauen von den gleichen Empfindungen berichtet, wie dieser Mann sie hatte, von dem ich eben gesprochen habe. Daher spreche ich dieses Thema heute an, denn kein einziges Mitglied dieser Kirche sollte in Bezug auf seinen Missionsauftrag aufgrund von Missverständnissen, Unsicherheit, Kummer oder Schuldgefühlen unnötigerweise eine Last tragen. Darum geht hin und predigt mein Evangelium, ob im Norden oder im Süden, im Osten oder im Westen. Darauf kommt es nicht an, denn ihr könnt nicht fehlgehen. Wenn Sie über diese Schriftstelle nachdenken und Ihr Herz öffnen, so hoffe und bete ich, dass Sie dabei den Heiligen Geist einladen, damit er Ihnen die Erkenntnis, die Heilung und die Erneuerung bringen kann, die Sie vielleicht brauchen. Ein weiterer Grund, aus dem ich den Eindruck hatte, ich solle über dieses Thema sprechen, waren meine eigenen langjährigen Erfahrungen damit, Missionare einem Gebiet zuzuweisen. Nichts bestätigt uns 12 Aposteln mehr, dass es in den letzten Tagen tatsächlich fortdauernde Offenbarung gibt, als wenn wir uns bei unserer Aufgabe, den Missionaren ihr Missionsgebiet zuzuweisen, darum bemühen, den Willen des Herrn zu erkennen. Ich bezeuge, dass der Erretter jeden Einzelnen von uns mit Namen kennt und auf uns Acht gibt. Ich möchte nun kurz über einen grundlegenden, aber oft übersehenen Aspekt der Vorbereitung auf die Berufung zum Werk sprechen. Es gibt drei Wörter, die miteinander in Beziehung stehen und für die Söhne Gottes ein Muster zur Vorbereitung und für ihren Fortschritt bilden: Priestertum, Tempel und Mission. Manchmal konzentrieren wir uns als Eltern, Freunde und Mitglieder der Kirche so intensiv auf die Missionsvorbereitung der jungen Männer, dass wir bis zu einem gewissen Grad die anderen wichtigen Schritte auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg vernachlässigen, die vor einer Vollzeitmission erfüllt sein müssen. Ein Missionar zu sein ist zweifelsohne ein wichtiger Baustein dafür, wie man eine feste Grundlage für lebenslangen geistigen Fortschritt und lebenslanges Dienen schafft. Aber nicht der einzige. Auch das Priestertum und die Segnungen des Tempels, die beide der Ankunft im uns zugewiesenen Missionsgebiet vorangehen, sind notwendig, um uns für unser ganzes Leben geistig zu festigen und zu stärken. Ihr jungen Männer, wenn ihr eure Pflichten im aaronischen oder geringeren Priestertum erfüllt und es in Ehren haltet, macht ihr euch bereit, den Eid und Bund des melchisedekischen oder höheren Priestertums zu empfangen und groß zu machen. Eure Würdigkeit ist die wichtigste Voraussetzung dafür, das höhere Priestertum zu empfangen. Vor euch liegt ein Leben voll selbstlosem Dienst im Priestertum. Bereitet euch jetzt darauf vor, indem ihr häufig hilfreichen Dienst leistet. Bitte lernt, gern würdig zu sein und zu bleiben. Seid würdig, bleibt würdig. Wenn ein junger Mann das melchisedekische Priestertum empfangen und eine Missionsberufung erhalten hat, kann er durch die Bündnisse und Verordnungen des Heiligen Tempels mit Macht ausgerüstet werden. Man muss in den Tempel gehen und den Geist des Tempels in sich aufnehmen, ehe man ein guter Vollzeitmissionar sein kann. Für euch junge Männer und für alle Mitglieder der Kirche ist Würdigkeit die wichtigste Voraussetzung dafür, die Segnungen des Tempels empfangen zu können. Wenn ihr im Einklang mit den Grundsätzen des Evangeliums lebt, könnt ihr eure ganze Jugendzeit über in das Haus des Herrn gehen und an heiligen Handlungen mitwirken. Euer Verständnis der heiligen Handlungen des Tempels und eure Wertschätzung für sie werden euch euer Leben lang stärken und zum Segen gereichen. Bitte lernt, gern würdig zu sein und zu bleiben. Seid würdig, bleibt würdig. Viele junge Männer und junge Damen haben bereits einen Tempelschein mit eingeschränkter Geltung. Als Träger des aaronischen Priestertums findet ihr Namen eurer Vorfahren und verrichtet im Tempel Taufen und Konfirmierungen für eure Angehörigen. Der Tempelschein ist ein Zeichen eurer Würdigkeit und anderen im Tempel zu dienen, ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf das melchisedekische Priestertum. Ihr jungen Männer, jeder von euch ist jetzt schon ein Missionar. Ihr seid jeden Tag von Freunden und Nachbarn umgeben, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Wenn ihr vom Geist dazu inspiriert werdet, könnt ihr Gedanken weitergeben, Einladungen aussprechen oder Nachrichten schicken oder twittern, durch die eure Freunde die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums kennenlernen. Ihr müsst nicht auf die offizielle Berufung warten, um euch voll Eifer der Missionsarbeit zu widmen. Wenn die Segnungen des Priestertums, des Tempels und der Mission in Christus vereint sind und sie in Herz, Sinn und Seele eines jungen Missionars synergetisch zusammenwirken, wird er für das Werk befähigt. Er kann dadurch besser seine Aufgabe erfüllen, den Herrn Jesus Christus mit Vollmacht zu vertreten. Wenn ein junger Mann die Priestertums- und Tempelbündnisse ehrt, die Macht des Göttlichen durch die Verordnungen des Priestertums empfängt, selbstlos dient und Gottes Kindern das immerwährende Evangelium verkündet, befähigt ihn dieses geistig machtvolle Zusammenspiel, fest und standhaft im Glauben zu werden, in Christus verwurzelt und auf ihn gegründet. Wir müssen zu Hause und in der Kirche allen drei Bestandteilen des Musters des Herrn zur Vorbereitung und für den Fortschritt glaubenstreuer Söhne Gottes, Priestertum, Tempel und Mission, gleichermaßen Aufmerksamkeit schenken. Alle drei erfordern, dass wir gern würdig sind und würdig bleiben wollen. Seid würdig, bleibt würdig. Meine lieben Brüder, ich verheiße euch, dass die geistige Gabe Offenbarung, eure Berufung zu dem Werk, das Evangelium zu verkünden und euren Auftrag in einem bestimmten Missionsgebiet oder mehreren zu arbeiten, begleitet. Wenn ihr euch jetzt durch selbstlosen Dienst im Priestertum und im Tempel eifrig vorbereitet, wird euer Zeugnis gestärkt, dass der Herr wirklich lebt. Euer Herz wird von Liebe zu ihm und seinem Werk erfüllt werden. Wenn ihr lernt, gern würdig zu sein, werdet ihr ein mächtiges Werkzeug in den Händen des Herrn und werdet vielen Menschen dienen und ihnen ein Segen sein. Ich bezeuge voller Freude, dass der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn Jesus Christus leben. In ihrem Dienst zu stehen, ist eine der größten Segnungen, die wir je erlangen können. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Mit 30 Jahren begann ich für einen Einzelhandelskonzern in Frankreich zu arbeiten. Eines Tages bat mich der Präsident, ein guter Mann, der einem anderen Glauben angehörte, in sein Büro zu kommen. Seine Frage ließ mich aufhorchen. Ich habe gerade erfahren, dass Sie in Ihrer Kirche Priester sind, stimmt das? Ich antwortete, ja, das ist richtig, ich trage das Priestertum. Sein Interesse war durch meine Antwort offensichtlich geweckt und er fasste weiter nach. Haben Sie denn an einem theologischen Seminar studiert? Aber ja, erwiderte ich, im Alter von 14 bis 18 habe ich fast täglich Seminarlektionen studiert. Er fiel fast vom Stuhl. Ich war sehr überrascht, als er mich einige Wochen später wieder in sein Büro kommen ließ und mir die Stelle des geschäftsführenden Direktors in einem Unternehmen des Konzerns anbot. Erstaunt brachte ich meine Bedenken zum Ausdruck, dass ich zu jung und unerfahren sei, um eine solch große Verantwortung zu übernehmen. Mit einem wohlwollenden Lächeln meinte er, »Das mag richtig sein, aber das macht nichts.« Ich kenne Ihre Grundsätze und ich weiß, was Sie in Ihrer Kirche gelernt haben. Ich brauche Sie. Er hatte recht mit dem, was mir in der Kirche beigebracht worden war. Die folgenden Jahre waren anstrengend und ich weiß nicht, ob ich ohne die Erfahrungen, die ich schon als junger Mann bei meinem Dienst in der Kirche gesammelt hatte, auch nur den geringsten Erfolg gehabt hätte. Ich durfte in einem kleinen Zweig aufwachsen. Weil wir nur wenige waren, wurden die Jugendlichen berufen, aktiv in allen Bereichen des Zweiges mitzuarbeiten. Ich hatte sehr viel zu tun und das Gefühl, nützlich zu sein, gefiel mir. Sonntags amtierte ich beim Abendmahl, diente in meinem Priestertumskollegium und erfüllte noch einige andere Berufungen. Unter der Woche begleitete ich oft meinen Vater und andere erwachsene Priestertumsträger. Wir machten Heimlehrbesuche bei Mitgliedern, trösteten die Kranken und Bedrängten und halfen den Bedürftigen. Niemand schien auf den Gedanken zu kommen, dass ich zu jung war, um zu dienen oder gar zu führen. Für mich war das alles normal und ganz natürlich. Der Dienst, den ich in meiner Jugend leistete, half mir, mein Zeugnis zu stärken und mein Leben im Evangelium zu verankern. Ich war von guten und mitfühlenden Männern umgeben, die sich verpflichtet fühlten, mit dem Priestertum ihren Mitmenschen ein Segen zu sein. Ich wollte sein wie sie. Durch den gemeinsamen Dienst mit ihnen lernte ich, mehr als mir damals bewusst war, in der Kirche und auch in der Welt zu führen. Viele junge Männer, die das aaronische Priestertum tragen, sind heute Abend hier anwesend oder verfolgen die Versammlung anderswo. Wenn ich auf die Anwesenden schaue, sehe ich, dass viele von euch neben reifen Männern sitzen, vielleicht eurem Vater, Großvater, älterem Bruder oder Priestertumsführer. Sie alle tragen das melchisedekische Priestertum. Sie haben euch lieb und sind zum Großteil auch deshalb hierher gekommen, um bei euch zu sein. Diese Zusammenkunft mehrerer Generationen bietet ein herrliches Bild der Einigkeit und Bruderschaft, die zwischen den beiden Priestertümern Gottes bestehen. Dem aaronischen und dem melchisedekischen Priestertum wurden zwar nicht derselbe Auftrag und dieselbe Vollmacht übertragen, sie sind aber im Werk der Errettung dennoch untrennbar als Partner miteinander verbunden. Sie arbeiten Hand in Hand und brauchen einander sehr. Das vollkommene Beispiel für die enge Beziehung zwischen diesen beiden Priestertümern findet man in der Zusammenarbeit von Jesus und Johannes dem Täufer. Kann man sich Johannes den Täufer überhaupt ohne Jesus vorstellen? Wie wäre die göttliche Mission des Erlösers ohne das vorbereitende Werk des Johannes verlaufen? Johannes dem Täufer war eine der edelsten Missionen aufgetragen worden, die es je gegeben hat. Er sollte den Weg des Herrn bereiten, ihn mit Wasser taufen und ein Volk vorbereiten, ihn zu empfangen. Dieser gerechte und heilige Mann, der zum geringeren Priestertum ordiniert wurde, war sich der Bedeutung und der Grenzen seiner Mission und seiner Vollmacht vollkommen bewusst. Die Menschen strömten zu Johannes, weil sie ihn hören und sich von ihm taufen lassen wollten. Zu Recht wurde er als Mann Gottes geehrt. Doch als Jesus erschien, fügte sich Johannes demütig dem, der größer war als er. Er erklärte: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Jesus, der Messias, der einzig Gezeugte des Vaters, der das höhere Priestertum trug, erkannte seinerseits demütig die Vollmacht des Johannes an. Über ihn sagte der Retter: Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes, den Täufer. Stellen Sie sich doch nur einmal vor, wie es in unseren Priestertumskollegien aussehe, wenn die Beziehung zwischen den Trägern der zwei Priestertümer von dem Beispiel geprägt wäre, das Jesus und Johannes der Täufer gegeben haben. Meine jungen Brüder im aaronischen Priestertum, eure Aufgabe ist es, wie Johannes für das große Werk des melchisedekischen Priestertums den Weg zu bereiten. Das tut ihr auf vielerlei Weise. Ihr amtiert in den heiligen Handlungen der Taufe und des Abendmahls. Ihr helft, ein Volk für den Herrn vorzubereiten, indem ihr das Evangelium predigt, das Haus eines jeden Mitglieds besucht und über die Kirche wacht. Ihr unterstützt die Armen und die Bedürftigen, wenn ihr Fastopfer einsammelt, und kümmert euch um das Gemeindehaus und andere zeitliche Hilfsmittel. Eure Aufgabe ist wichtig, notwendig und heilig. Meine erwachsenen Brüder, ob Vater, Bischof, JM-Berater oder einfach Träger des melchisedekischen Priestertums, sie können dem Beispiel des Erretters folgen, indem sie sich ihren Brüdern zuwenden, die das geringere Priestertum tragen, und sie bitten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. In Wirklichkeit kommt diese Bitte vom Herrn selbst. Er hat gesagt: Darum nehmt diejenigen mit euch, die zum geringeren Priestertum ordiniert sind, und sendet sie vor euch her, dass sie Vereinbarungen treffen und den Weg bereiten und Vereinbarungen erfüllen, die ihr selbst nicht erfüllen könnt. Wenn Sie Ihre jüngeren Brüder auffordern, den Weg zu bereiten, helfen Sie ihnen, die heilige Vollmacht, die sie tragen, zu erkennen und zu ehren. Wenn Sie das tun, helfen Sie ihnen, ihren eigenen Weg zu bereiten, denn dann bereiten sie sich auf den Tag vor, an dem sie das höhere Priestertum empfangen und ausüben. Ich möchte Ihnen die wahre Geschichte von Alex erzählen, einem ruhigen, umsichtigen und intelligenten jungen Priester. Sein Bischof fand ihn eines Sonntags ganz verzweifelt und allein in einem Klassenraum. Der junge Mann erklärte, wie schwer und schmerzlich es für ihn sei, ohne seinen Vater, der nicht der Kirche angehörte, zur Kirche zu kommen. Unter Tränen sagte er dann, dass es wahrscheinlich besser sei, wenn er die Kirche verließe. In aufrichtiger Sorge um diesen jungen Mann mobilisierte der Bischof sogleich den Gemeinderat, um Alex zu helfen. Sein Plan war einfach. Sie mussten dafür sorgen, dass Alex aktiv blieb und ein festes Zeugnis vom Evangelium entwickelte. Sie mussten ihn mit guten Menschen umgeben und ihm wichtige Aufgaben übertragen. Kurzerhand scharten sich alle Brüder im Priestertum und alle Mitglieder der Gemeinde um Alex. Sie zeigten ihm, dass sie ihn gern hatten, und unterstützten ihn. Der Hohepriestergruppenleiter, ein Mann von großem Glauben und voller Liebe, wurde ihm als Heimlehrpartner an die Seite gestellt. Mitglieder der Bischofschaft nahmen ihn unter ihre Fittiche und machten ihn zu ihrem engsten Mitarbeiter. Der Bischof berichtete: Wir gaben Alex etwas zu tun. Bei Hochzeiten und Beerdigungen übernahm er den Ordnungsdienst. Er assistierte mir bei der Weihung von Gräbern, taufte mehrere neue Mitglieder, ordinierte junge Männer zu Ämtern im aaronischen Priestertum, unterrichtete die Jugendlichen, belehrte mit den Missionaren, schloss das Gebäude für Konferenzen auf und schloss es spätabends nach den Konferenzen wieder ab. Er nahm an Dienstprojekten teil, begleitete mich, wenn ich ältere Mitglieder im Hospiz besuchte, hielt Ansprachen in der Abendmahlsversammlung, reichte Kranken im Krankenhaus oder im Zuhause das Abendmahl und wurde einer von nur einer Handvoll Leute, auf die ich mich als Bischof voll und ganz verlassen konnte. Ganz allmählich veränderte sich Alex. Sein Glaube an den Herrn wurde gestärkt. Er entwickelte Vertrauen in sich selbst und in die Macht des Priestertums, das er trug. Der Bischof schloss mit den Worten: Alex war und wird immer eine der größten Segnungen in meiner Zeit als Bischof sein. Was war es doch für eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube wirklich, dass nie ein junger Mann auf Mission gegangen ist, der durch seinen Dienst im Priestertum besser vorbereitet war. Meine lieben Bischöfe, im Rahmen Ihrer Ordinierung und Einsetzung als Bischof Ihrer Gemeinde haben Sie die heilige Berufung, als Präsident des aaronischen Priestertums und des Priesterkollegiums zu dienen. Mir ist bewusst, dass Sie eine schwere Last tragen. Dennoch müssen Sie Ihre Pflicht gegenüber diesen jungen Männern zu einer Ihrer höchsten Prioritäten machen. Sie können sie nicht vernachlässigen oder diese Verantwortung an andere delegieren. Ich bitte Sie, denken Sie über jeden der jungen Träger des aaronischen Priestertums in Ihrer Gemeinde nach. Nicht einer von Ihnen darf sich jemals ausgeschlossen oder nutzlos fühlen. Gibt es einen jungen Mann, dem Sie und andere Brüder im Priestertum helfen könnten? Bitten Sie ihn, an Ihrer Seite zu dienen. Allzu oft versuchen wir, die jungen Männer zu unterhalten und verweisen sie in eine Zuschauerrolle, während sich ihr Glaube und ihre Liebe zum Evangelium am besten entwickeln können, wenn sie ihr Priestertum groß machen. Wenn sie aktiv am Erlösungswerk teilnehmen, werden sie mit dem Himmel verbunden und sie werden sich ihres göttlichen Potenzials bewusst. Das aaronische Priestertum ist mehr als eine Altersgruppe, ein Unterrichts- oder Aktivitätenprogramm oder ein Begriff, mit dem man die jungen Männer in der Kirche bezeichnet. Es ist die Macht und die Vollmacht, am großen Werk zur Errettung der Seelen teilzuhaben. Der Seelen dieser jungen Männer, die sie innehaben, und der Seelen derer, denen sie dienen. Stellen wir das aaronische Priestertum an seinen rechtmäßigen Platz, einen erwählten Platz des Dienens, der Vorbereitung und der erbrachten Leistungen für alle jungen Männer in der Kirche. Meine lieben Brüder im melchisedekischen Priestertum, ich fordere Sie auf, die unentbehrliche Verbindung, durch die die zwei Priestertümer Gottes vereint werden, zu stärken. Befähigen Sie Ihre Jugendlichen im aaronischen Priestertum, den Weg für sie zu bereiten. Sagen Sie ihnen voll Zuversicht: Ich brauche dich. Ihr jungen Träger des aaronischen Priestertums, ich bete darum, dass ihr, wenn ihr mit euren älteren Brüdern dient, hört, wie die Stimme des Herrn zu euch sagt: Du bist gesegnet, denn du sollst Großes tun. Siehe, du warst ausgesandt, nämlich wie Johannes, um den Weg vor mir zu bereiten. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Herr, unser Erlöser«, Nummer 5 im Gesangbuch. Im Anschluss daran darf ich zu Ihnen sprechen. Nach meinen Worten haben wir die Freude, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Thank you. Meine lieben Brüder, liebe Freunde, ich bin dankbar, mit Ihnen in dieser inspirierenden weltweiten Priestertumsversammlung zu sein. Vielen Dank für Ihre Worte und Ihren Segen, Präsident Monson. Wir werden uns Ihre guten und weisen Worte und Ratschläge stets zu Herzen nehmen. Wir sind bei Ihnen und wir beten jedes Mal für Sie. Sie sind wahrlich der Prophet des Herrn. Sie sind unser Präsident. Wir unterstützen Sie und haben Sie gern. Vor beinahe 20 Jahren wurde der Madrid-Tempel in Spanien geweiht und nahm seinen Betrieb als heiliges Haus des Herrn auf. Harriet, und mir ist das noch gut in Erinnerung, weil ich damals der Gebietspräsidentschaft Europa angehörte. Gemeinsam mit vielen anderen hatten wir unzählige Stunden mit den Einzelheiten der Planung und Organisation der Veranstaltungen verbracht, die der Weihung vorausgingen. Als das Weihungsdatum näher rückte, fiel mir auf, dass ich noch gar keine Einladung zur Weihung erhalten hatte. Das war schon eine Überraschung. Immerhin hatte ich in meiner Eigenschaft als Gebietspräsident eine Menge mit diesem Tempelprojekt zu tun gehabt und hegte somit schon gewisse Erwartungen. Ich fragte Harriet, ob sie eine Einladung gesehen habe. Sie verneinte. Die Tage vergingen und meine Bedenken wuchsen. Ich fragte mich, ob meine Einladung verloren gegangen war. Vielleicht steckte sie ja zwischen unseren Sofakissen. Oder sie war unter die Postwurfsendung geraten und weggeworfen worden. Auch hatten die Nachbarn eine neugierige Katze, der ich nun allmählich argwöhnische Blicke zuwarf. Schließlich musste ich den Tatsachen ins Auge blicken. Ich war nicht eingeladen worden. Wie war das nur möglich? Hatte ich irgendwie Anstoß erregt? Hatte jemand einfach angenommen, die Reise sei zu weit für uns? War ich vergessen worden? Doch dann erkannte ich, dass diese Gedankengänge mich an einen Ort führten, wo ich nicht verweilen wollte. Harriet und mir wurde bewusst, dass es bei der Tempelweihung nicht um uns ging. Es ging nicht darum, wer eine Einladung verdiente und wer nicht. Und es ging auch nicht um unsere Befindlichkeiten oder etwaige Ansprüche. Es ging darum, ein heiliges Gebäude zu weihen, einen Tempel des allerhöchsten Gottes. Für die Mitglieder der Kirche in Spanien war es ein Tag der Freude. Hätte man mich eingeladen, hätte ich gerne teilgenommen. Aber wenn man mich nicht einlud, sollte meine Freude nicht weniger groß sein. Harriet und ich würden uns mit unseren Freunden, unseren lieben Brüdern und Schwestern aus der Ferne freuen. Wir würden Gott von zu Hause in Frankfurt aus genauso begeistert für diese wunderbare Segnung preisen wie von Madrid aus. Unter den 12, die Jesus berief und ordinierte, waren 2 Brüder, Jakobus und Johannes. Wissen Sie noch, welchen Beinamen er ihnen gab? Die Donnersöhne. So einen Beinamen bekommt man nicht, ohne dass sich eine interessante Geschichte dahinter verbirgt. Leider bieten die Heiligen Schriften nur wenig Aufschluss darüber, woher dieser Beiname kam. Wir erhalten jedoch kurze Einblicke in den Charakter von Jakobus und Johannes. Diese beiden Brüder waren es, die auf ein samaritisches Dorf Feuer vom Himmel herabfallen lassen wollten, als der Einlass in den Ort verwehrt wurde. Jakobus und Johannes waren Fischer und möglicherweise aus etwas gröberem Holz geschnitzt. Mit den Naturgewalten kannten sie sich bestimmt gut aus. Ganz gewiss aber waren sie Männer der Tat. Als der Erretter sich zum letzten Mal auf den Weg nach Jerusalem vorbereitete, begab es sich, dass Jakobus und Johannes mit einem besonderen Anliegen auf ihn zukamen. einem, für das sie ihren Beinamen wohl verdient hatten. Wir möchten, dass du etwas für uns tust, worum wir auch bitten, sagten sie. Ich stelle mir vor, dass Jesus lächelte, als er erwiderte, was wollt ihr? Gewähre uns, dass der eine von uns in deiner Herrlichkeit zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen mag. Der Erretter forderte sie auf, über ihre Bitte noch einmal gründlich nachzudenken und sagte, wer zu meiner Rechten sitzt und wer zu meiner Linken, habe nicht ich zu gewähren. Es soll vielmehr denen gegeben werden, für die es vorbereitet ist. Mit anderen Worten, man kann im Himmelreich keine Ehre erlangen, indem man sich darum bewirbt. Man kann sich seinen Weg in die ewige Herrlichkeit nicht erschleichen, indem man sich bei den Oberen einschmeichelt. Als die übrigen 10 Apostel mitbekamen, worum die Donnersöhne gebeten hatten, waren sie nicht besonders glücklich. Jesus wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb, und es muss ihn beunruhigt haben, als er diejenigen, die sein Werk fortführen sollten, miteinander streiten sahen. Er sprach mit den 12 Aposteln über das Wesen der Macht und darüber, wie sie sich auf diejenigen auswirkt, die danach trachten und die sie innehaben. Die einflussreichen Menschen in der Welt, sagte er, gebrauchen die Vollmacht ihres Amtes, um Macht über andere auszuüben. Ich kann den Erretter fast vor mir sehen, wie er diesen treuen und gläubigen Jüngern mit grenzenloser Liebe ins Gesicht blickt. Ich kann fast hören, wie er eindringlich sagt, so soll es bei euch nicht sein. Vielmehr soll derjenige, der bei euch groß sein will, euch geistlich dienen. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Im Gottesreich bedeuten Größe und Führerschaft, dass man andere so sieht, wie sie wirklich sind, so wie Gott sie sieht. Und dann wendet man sich ihnen zu und dient ihnen. Es bedeutet, dass man sich mit den Glücklichen freut, mit den Trauernden weint, die Bedrängten aufrichtet und seinen Nächsten so liebt, wie Christus uns liebt. Der Erretter liebt alle Kinder Gottes ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse, ihre Hautfarbe, Sprache, politische Einstellung, Religion oder Staatsangehörigkeit. Und das sollten auch wir tun. Gottes größten Lohn erhält, wer dient, ohne einen Lohn zu erwarten. Es erhält ihn, wer ohne großes Trara dient, wer in aller Stille Möglichkeiten sucht, anderen zu helfen. Wer anderen dient, weil er ganz einfach Gott und Gottes Kinder liebt. Kurz nachdem ich als Generalautorität berufen worden war, durfte ich Präsident James E. Faust zur Umbildung eines Pfahles begleiten. Auf der Fahrt in den schönen Süden von Utah saß ich am Steuer. Und Präsident Faust hatte die Güte, mir in dieser Zeit ein paar lehrreiche Worte mitzugeben. Eine Lektion werde ich nie vergessen. Er sagte, die Mitglieder der Kirche sind nett zu den Generalautoritäten. Sie werden dich freundlich behandeln und Gutes über dich sagen. Dann hielt er kurz inne und setzte hinzu, Dieter, sei dafür immer dankbar, aber lass es dir nie zu Kopf steigen. Diese wichtige Lektion darüber, wie man in der Kirche dient, betrifft jeden Priestertumsträger in jedem Kollegium der Kirche. Sie betrifft uns alle in dieser Kirche. Wenn Präsident J. Reuben Clark jemandem Rat erteilte, der in der Kirche zu einer verantwortlichen Stellung berufen worden war, trug er ihm immer auf, Regel Nummer 6 nicht zu vergessen. Zwangsläufig kam dann die Rückfrage, was ist denn Regel Nummer 6? Nimm dich nicht so schrecklich ernst, sagte er. Das führte dann zu der Anschlussfrage, wie lauten denn die übrigen 5 Regeln? Worauf Präsident Clark mit einem Augenzwinkern erwiderte, es gibt keine. Um in der Kirche ein erfolgreicher Führer zu sein, müssen wir diese entscheidende Lektion lernen. Bei der Führung in der Kirche geht es weniger darum, andere anzuleiten, als um unsere Bereitschaft, uns von Gott anleiten zu lassen. Als Heilige des allerhöchsten Gottes sollten wir in allem der Armen und der Bedürftigen gedenken, der Kranken und der Bedrängten. Denn wer das nicht tut, der ist nicht mein Jünger. Die Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun und ihnen zu dienen, sind grenzenlos. Wir können sie an unserem Wohnort finden, in unseren Gemeinden und Zweigen und ganz gewiss auch bei uns zu Hause. Außerdem bekommt jedes Mitglied der Kirche offiziell konkrete Gelegenheiten zu dienen. Diese Gelegenheiten bezeichnen wir als Berufung. Ein Begriff, der uns daran erinnern sollte, wer uns zum Dienen beruft. Und Elder Bednar hat eine wunderbare Botschaft heute darüber gegeben, besonders auch an unsere jungen Damen und jungen Männer gerichtet, die als Missionare berufen werden. Wenn wir unsere Berufung also als Gelegenheit ansehen, Gott zu dienen und anderen voller Glauben und Demut zu helfen, wird jeder Dienst, den wir leisten, ein Schritt auf unserem Weg als Jünger. Auf diese Weise richtet Gott sowohl seine Kirche als auch seine Diener auf. Die Kirche soll uns helfen, wahre und treue Jünger Christi zu werden. Gute und edle Söhne und Töchter Gottes. Das geschieht nicht einfach, indem wir Versammlungen besuchen oder Ansprachen anhören, sondern indem wir aus uns herausgehen und dienen. So werden wir im Gottesreich groß. Wir nehmen Berufungen bereitwillig, demütig und dankbar an. Und wenn wir aus einer Berufung entlassen werden, nehmen wir diese Veränderung ebenso bereitwillig, demütig und dankbar an. In Gottes Augen ist keine Berufung in seinem Reich wichtiger als eine andere. Durch unser Dienen, unser Beitrag mag groß oder klein sein, wird unser Geist veredelt. Die Schleusen des Himmels öffnen sich und setzen Gottes Segen nicht nur für diejenigen frei, denen wir dienen, sondern auch für uns. Und wenn wir uns anderen zuwenden, kann sich bei uns die frohe Zuversicht einstellen, dass Gott unser Dienen billigend und zustimmend anerkennt. Er lächelt uns zu, wenn wir von Herzen aus Mitgefühl handeln. Und dies vor allem dann, wenn es kein anderer sieht oder bemerkt. Jedes Mal, wenn wir anderen etwas von uns geben, unternehmen wir einen Schritt dahin, ein guter und wahrer Jünger des einen zu werden, der uns alles von sich gegeben hat. Bei der 150-Jahr-Feier zur Ankunft der Pioniere im Salzseetal war Bruder Myron Richens Pfahlpräsident in Hanover in Utah. Unter anderem wurde bei den Feierlichkeiten der Durchzug der Pioniere durch seinen Heimatort gewürdigt. Präsident Richens war in die Planung der Feierlichkeiten stark eingebunden und nahm an etlichen Sitzungen mit Generalautoritäten und anderen teil, bei denen über die Veranstaltungen gesprochen wurde. Kurz vor der eigentlichen Feier wurde der Pfahl von Präsident Richens umgebildet und er wurde als Präsident entlassen. Als er an einem der folgenden Sonntage an der Priestertumsversammlung seiner Gemeinde teilnahm, baten die Leitenden darum, dass sich freiwillige Helfer für die Feierlichkeit meldeten. Neben einigen anderen hob auch Präsident Richens die Hand. Ihm wurde aufgetragen, in Arbeitskleidung mit seinem Truck und einer Schaufel zu erscheinen. Schließlich brach der Morgen des großen Ereignisses an und Präsident Richens meldete sich zum Dienst. Nur wenige Wochen zuvor war er wesentlich an der Planung und Leitung dieser Großveranstaltung beteiligt gewesen. An diesem Tag aber war seine Aufgabe, den Pferden in der Parade zu folgen und hinter ihnen sauber zu machen. Präsident Richens kam diesem Auftrag gerne nach. Ihm war bewusst, dass eine Art zu dienen nicht mehr wert war als eine andere. Er kannte die folgenden Worte des Erretters und setzte sie in die Tat um. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Manchmal begehren wir wie die Donnersöhne eine herausragende Stellung. Wir streben nach Anerkennung. Wir wollen führen und einen Beitrag leisten, an den man sich erinnert. Es ist nichts verkehrt daran, dem Herrn dienen zu wollen. Aber wenn wir um unser Selbstwillen nach mehr Einfluss in der Kirche trachten, um von Menschen gelobt und bewundert zu werden, dann haben wir unseren Lohn schon. Wenn uns das Lob anderer zu Kopf steigt, ist dieses Lob unsere Vergütung. Was ist die wichtigste Berufung in der Kirche? Es ist die, die sie gerade haben. Wie bescheiden oder herausragend sie auch scheinen mag, die Berufung, die sie jetzt gerade haben, ist diejenige, die ihnen sowohl erlauben wird, andere aufzurichten, als auch der Gottesmann zu werden, der zu sein sie erschaffen wurden. Meine lieben Freunde und Brüder im Priestertum, heben Sie dort an, wo Sie stehen. Paulus sagte den Philippern, statt euch von selbstsüchtigem Ehrgeiz oder Eitelkeit leiten zu lassen, sollte ein jeder von euch in aller Bescheidenheit den anderen für wichtiger als sich selbst nehmen. Wer in der Kirche zu Lasten eines wahren und demütigen Dienstes am Nächsten nach Ehre und Ruhm trachtet, geht den gleichen Handel ein wie Esau. Er mag einen irdischen Lohn empfangen, aber es kostet ihn ein Vermögen. Er verliert die Zustimmung des Himmels. Folgen wir doch dem Beispiel unseres Erretters, der sanftmütig und demütig war und der nicht auf das Lob der Menschen aus war, sondern darauf, den Willen seines Vaters zu erfüllen. Dienen wir anderen in Bescheidenheit, tatkräftig, dankbar und ehrenvoll. Selbst wenn die Dienste, die wir leisten, niedrig, einfach oder minderwertig erscheinen mögen, so werden doch diejenigen, die sich anderen mit Güte und Mitgefühl zuwenden, dank der ewigen und segensreichen Gnade des allmächtigen Gottes eines Tages den Wert ihrer Dienste erkennen. Meine lieben Brüder, liebe Freunde, mögen wir über das überragende Ideal, wie man im Priestertum dient, nachsinnen, es begreifen und danach leben. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Dies ist mein Gebet und mein Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder im Priestertum, heute möchte ich uns in unserem Priestertumsdienst gleichermaßen bestärken wie anspornen. Ich glaube, der Erretter hatte etwas Ähnliches im Sinn für den reichen jungen Mann, der ihn gefragt hatte, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Vielleicht sind Sie, so wie dieser junge Mann damals zum Erretter, auch zu dieser Konferenz gekommen und fragen sich, ob Ihr Dienst annehmbar ist. Gleichzeitig spüren Sie vielleicht aber auch, dass es mehr zu tun gibt, vielleicht sogar viel mehr. Ich hoffe, dass ich Ihnen die liebevolle Anerkennung des Herrn für das vermitteln kann, was Sie bereits geleistet haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen einen ermutigten Einblick darin verschaffen, was Sie als Träger seines heiligen Priestertums mit seiner Hilfe noch erreichen können. Vom reichen jungen Mann wurde verlangt, all seinen Besitz zu verkaufen und dem Erretter nachzufolgen. Für Ihren künftigen Fortschritt mag dies nicht erforderlich sein, aber wahrscheinlich wird er bis zu einem gewissen Grad Opfer erfordern. So oder so möchte ich nicht, dass Sie heute traurig weggehen wie der junge Mann damals. Vielmehr bin ich überzeugt, dass Sie voller Freude Ihres Weges gehen werden, weil Sie sich verbessern möchten. Wenn man bedenkt, wozu uns der Herr berufen hat, ist es ganz normal, dass man sich bisweilen unzulänglich fühlt. Wenn Sie mir also sagten, Sie seien ohne Wenn und Aber in der Lage, Ihre Priestertumspflichten zu erfüllen, wäre ich vielleicht gar besorgt, dass Sie sie nicht verstehen. Würden Sie mir andererseits sagen, Sie wollten aufgeben, weil die Aufgabe Ihre Fähigkeiten weit übersteigt, dann würde ich Ihnen erklären wollen, wie der Herr seine Priestertumsträger groß macht und sie dabei stärkt, Dinge zu tun, die sie alleine nie schaffen könnten. Das gilt für mich in meiner Berufung genauso wie für Sie in Ihrer. Keiner von uns kann das Werk des Priestertums tun und es gut tun, wenn wir allein auf unsere eigene Klugheit, unsere eigenen Talente bauen. Das liegt daran, dass das nicht unser Werk ist, sondern das des Herrn. Der einzige Weg zum Erfolg besteht darin, sich auf den Herrn zu verlassen. Ob man nun ein neu berufener Diakon ist, dem die Aufgabe anvertraut ist, dem Abendmahl ein gewisses Maß an geistiger Macht zu verleihen, oder ein Heimlehrer, der vom Herrn beauftragt ist, eine Familie liebevoll zu betreuen, die er nicht kennt und die vielleicht auch gar kein Interesse an dieser liebevollen Betreuung hat, oder ein Vater, der weiß, dass er in Rechtschaffenheit über die Familie präsidieren soll, aber nicht genau weiß, wie, indem die Zeit davon zu laufen scheint, weil die Kinder so schnell groß werden und die Welt so hart und feindselig zu sein scheint. Wenn Sie sich also ein wenig überfordert fühlen, betrachten Sie es als gutes Zeichen. Es deutet darauf hin, dass Sie das Ausmaß des Vertrauens erahnen, das Gott in Sie gesetzt hat. Es bedeutet, dass Sie in geringem Maße begriffen haben, was das Priestertum wirklich ist. Es gibt nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die das begriffen haben. Auch diejenigen, die eine passende Definition aufsagen können, begreifen es womöglich nicht richtig. Es gibt einige Schriftstellen, die durch die Macht des Geistes, den sie transportieren, unsere Ehrfurcht vor dem heiligen Priestertum vertiefen können. Hier sind einige dieser Schriftstellen. Die Macht und Vollmacht des melchisedekischen Priestertums ist es, die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche inne zu haben. Und sie genießen den Vorzug, dass sie die Geheimnisse des Himmelreichs empfangen, dass sich ihnen die Himmel auftun, dass sie mit der allgemeinen Versammlung und Kirche des Erstgeborenen in Verbindung stehen und sich der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und deren Gegenwart erfreuen. Die Macht und Vollmacht des aaronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne zu haben. In den Verordnungen des Priestertums wird die Macht des Göttlichen kundgetan. Denn ohne dies kann kein Mensch das Angesicht Gottes, nämlich des Vaters, sehen und leben. Dieses hohe Priestertum ist nach der Ordnung des Sohnes Gottes, welche Ordnung von Grundlegung der Welt an war. Oder mit anderen Worten, sie ist ohne Anfang der Tage oder Ende der Jahre und ist bereitet von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit, gemäß seinem Vorherwissen in allem. Ein jeder, der nach dieser Ordnung und Berufung ordiniert ist, soll Macht haben, durch Glauben Berge zu zerbrechen, die Meere zu teilen, die Wasser auszutrocknen, sie aus ihrem Lauf zu wenden, den Armeen der Nationen zu widerstehen, die Erde zu teilen, jedes Band zu zerreißen, in der Gegenwart Gottes zu stehen, alles gemäß seinem Willen zu tun, gemäß seinem Gebot, sich Gewalten und Mächte untertan zu machen, und dies durch den Willen des Sohnes Gottes, der von vor der Grundlegung der Welt an war. Ende des Zitats. Manchmal reagiert man auf solch ehrfurchtgebietende Beschreibungen der Macht des Priestertums damit, dass man sie überhaupt nicht auf sich bezieht. Man kann aber auch in sich gehen und sich prüfende Fragen stellen, wie diese: Habe ich je gespürt, dass sich mir der Himmel aufgetan hat? Würden andere meinen Dienst im Priestertum als Dienst von Engel beschreiben? Bringe ich die Macht des Göttlichen ins Leben derer, denen ich diene? Habe ich jemals Berge zerbrochen, einer Armee widerstanden, jemals das Bande zerrissen oder mir weltliche Mächte untertan gemacht, wenn auch nur im übertragenen Sinne, um Gottes Willen zu erfüllen? Nach einer solch eingehenden Selbstbetrachtung erahnt man immer, dass man im Dienst des Herrn noch mehr leisten könnte. Ich hoffe aber, dass es in ihnen auch den Wunsch weckt, mehr zu leisten, dass sie sich danach sehnen, in größerem Umfang im wunderbaren Werk des Herrn mitzuwirken. Eine solche Einstellung ist der erste Schritt dahin, die Sorte Mann zu werden, die der Dienst im Priestertum hervorbringen soll. Der nächste Schritt wird in einer Unterhaltung zwischen Jehova und Henoch beschrieben. Wir kennen Henoch als mächtigen Propheten, der inmitten großer Schlechtigkeit Zion aufgerichtet hat. Bevor er jedoch ein mächtiger Prophet wurde, empfand er sich zunächst nur als Knabe, dessen Sprache unbeholfen war und der von allem Volk gehasst wurde. Achten Sie auf die Worte des Herrn, mit denen er Henoch Mut macht. Ihnen, die Sie berufen sind, anderen als Priestertumsträger zu dienen, sagt der Herr dasselbe. Und der Herr sprach zu Henoch: Gehe hin und tue, wie ich dir geboten habe. Und niemand wird dich durchbohren. Tue deinen Mund auf, und er wird erfüllt werden. Und ich werde dir zu reden eingeben, denn alles Fleisch ist in meiner Hand. Und ich werde tun, wie es mir gut scheint. Siehe, mein Geist ruht auf dir. Darum werde ich alle deine Worte rechtfertigen, und die Berge werden vor dir weichen, und die Flüsse werden sich aus ihrem Lauf wenden, und du wirst in mir verbleiben und ich in dir. Darum wandle mit mir. Brüder, unsere Ordinierung zum Priestertum ist eine Einladung vom Herrn, mit ihm zu wandeln. Aber was bedeutet es, mit dem Herrn zu wandeln? Es bedeutet zu tun, was er tut, und so zu dienen, wie er dient. Er opferte Annehmlichkeiten, um den Bedürftigen Gutes zu tun. Also eifern wir ihm nach. Er achtete offenbar besonders auf diejenigen, die von den Menschen übersehen oder gar gemieden wurden. Also eifern wir ihm auch hierin nach. Er bezeugte unerschrocken und doch liebevoll die wahre Lehre, die er von seinem Vater empfangen hatte, auch wenn es unpopulär war, und so müssen auch wir es halten. Er sagte allen: Kommt alle zu mir, und wir sagen allen: Kommt zu ihm. Als Priestertumsträger sind wir seine Vertreter. Wir handeln nicht für uns, sondern für ihn. Wir sprechen nicht unsere Worte, sondern seine. Diejenigen, denen wir Gutes tun, lernen dank unseres Dienstes den Herrn besser kennen. Sobald wir der Aufforderung des Herrn nachkommen, mit ihm zu wandeln, verändert sich das Wesen unseres Priestertumsdienstes. Ganz plötzlich folgt er einem höheren, edlen Zweck, wird aber auch machbarer, weil wir wissen, dass wir nicht allein sind. Das habe ich ganz stark gespürt, als mir Präsident Thomas S. Monson vor 9 Jahren die Hände auflegte und mich segnete, als ich den Dienst in meiner jetzigen Berufung begann. In dem Segen benutzte er diese Worte des Erretters. Und wo dich jemand empfängt, da werde ich auch sein, denn ich werde vor deinem Angesicht hergehen. Ich werde zu deiner rechten Hand sein und zu deiner linken. Und mein Geist wird in deinem Herzen sein und meine Engel rings um dich zu stützen. Oftmals habe ich mich auf diese Verheißung verlassen und gesehen, wie sie sich auf verschiedenste Weise während meiner 72 Jahre Dienst im Priestertum erfüllt hat. Sie erfüllte sich, als ich gerade neu im aaronischen Priestertum war und das Abendmahl austeilen sollte. Ich hatte Angst, dass ich einen Fehler machen könnte. Deshalb ging ich vor der Versammlung nach draußen und betete verzweifelt zu Gott, er möge mir helfen. Ich bekam eine Antwort. Ich spürte, dass der Herr mit mir war. Ich spürte sein Vertrauen in mich und so spürte ich auch Vertrauen in meinen Teil an seinem Werk. Sie erfüllte sich wieder, als ich Bischof war. Eine Frau rief mich an. Sie hatte einen schlimmen Fehler begangen und stand nun vor einer schweren, lebensverändernden Entscheidung. Beim Gespräch hatte ich das Gefühl, die Lösung für ihr Problem zu kennen, aber ich hatte auch das starke Gefühl, nicht ich solle ihr die Lösung sagen. Sie musste sie für sich selbst finden. Ich sagte ihr, ich glaube, dass Gott ihnen sagen wird, was zu tun ist, wenn sie ihn denn darum bitten. Später berichtete sie, dass sie Gott gefragt und er ihr geantwortet hatte. Ein andermal erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Ich war damals Bischof. Ein Betrunkener hatte sein Auto ins Foyer einer Bank gefahren. Er war durch das Glas gekracht. Als der verwirrte Fahrer den Wachmann mit gezückter Waffe sah, rief er, »Nicht schießen, ich bin Mormone.« Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Fahrer ein neu getauftes Mitglied meiner Gemeinde war. Ich wartete im Bischofsbüro auf ihn und überlegte, was ich ihm sagen sollte, damit er es bereute, seine Bündnisse gebrochen und die Kirche beschämt zu haben. Aber als wir da saßen und ich ihn anblickte, hörte ich eine Stimme, die mir sagte, sie war so deutlich, als würde wirklich jemand zu mir sprechen, ich werde ihn dir zeigen, wie ich ihn sehe. Und dann für einen kurzen Moment veränderte sich sein ganzes Erscheinungsbild. Ich sah keinen betrunkenen jungen Mann, sondern einen reinen, leuchtenden, edlen Sohn Gottes. Ich verspürte plötzlich die Liebe, die der Herr für ihn hatte. Unser Gespräch nahm dadurch einen ganz anderen Verlauf und auch ich veränderte mich dadurch. Aus diesen Erlebnissen, bei denen ich mit dem Herrn wandelte, während ich sein Werk tat, habe ich wichtige Lektionen gelernt. 3 davon möchte ich mit Ihnen besprechen. Die erste ist, dass Gott auf uns Acht gibt und selbst dem neuesten und jüngsten Diakon hilft. Sie müssen niemals denken, dass Sie so klein oder unbedeutend sind, dass er nicht auf Sie und den Dienst, den Sie in seinem Namen leisten, achtet. Die zweite Lektion ist, dass das Werk des Herrn nicht nur darin besteht, Probleme zu lösen, sondern auch darin, Menschen aufzubauen. Wenn Sie also in Ihrem Priestertumsdienst mit ihm wandeln, stellen Sie vielleicht fest, dass die augenscheinlich beste Lösung nicht immer die vom Herrn bevorzugte ist, da sie anderen nicht bei ihrem Wachstum hilft. Wenn Sie zuhören, wird er Ihnen seine Wege lehren. Bedenken Sie, Gottes Werk und Herrlichkeit ist nicht einfach eine effektive Organisation zu betreiben, sondern die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Aus genau diesem Grund gibt der Herr uns unvollkommenen Menschen ja seine Priestertumsvollmacht und möchte, dass wir uns an seinem Werk beteiligen. Unser Fortschritt ist sein Werk. Die dritte Lektion, wenn Sie bei Ihrem Priestertumsdienst mit dem Herrn wandeln, ändern das, wie sie andere betrachten. Er lehrt sie, sie durch seine Augen zu sehen, was bedeutet, nicht auf die äußere Gestalt zu achten, sondern auf das Herz. Daher sah der Erretter Simon nicht als unbesonnenen Fischer, sondern als Petrus, den felsenfesten, zukünftigen Lehrer und Führer seiner Kirche. Daher sah er Zachäus nicht als den korrupten Zöllner an, den die anderen sahen, sondern als ehrlichen, aufrechten Sohn Abrahams. Wenn Sie lang genug mit dem Erretter wandeln, lernen Sie, jedermann als Kind Gottes mit unbegrenztem Potenzial zu sehen, wie seine Vergangenheit auch aussehen mag. Und wenn Sie dann weiter mit dem Erretter wandeln, entwickeln Sie eine weitere Gabe, die er besitzt, nämlich die Fähigkeit, anderen dabei zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und umzukehren. Meine lieben Brüder im Priestertum, auf vielerlei Weise sind wir wie die zwei Jünger, die am ersten Ostersonntag auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren. Es war der Morgen der Auferstehung, aber sie waren sich nicht sicher, ob es eine Auferstehung gegeben hat oder was sie überhaupt bedeutete. Sie hatten gehofft, dass Jesus von Nazareth der sei, der Israel erlösen werde. Aber es fiel ihnen schwer, alles zu glauben, was in der Schrift über die Auferstehung gelehrt wurde. Als sie miteinander unterwegs waren und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Ich bezeuge, dass der Erretter Jesus Christus mit uns wandelt, wenn wir den Weg des Dienens im Priestertum beschreiten, denn es ist sein Weg. Sein Licht geht uns voran und seine Engel sind rings um uns. Uns mangelt es möglicherweise noch an vollkommener Erkenntnis davon, was das Priestertum wirklich ist oder wie man es ausübt, so wie er es tut. Aber wenn wir besonders auf die Momente achten, in denen uns das Herz in der Brust brennt, dann können unsere Augen geöffnet werden und wir werden die Hand des Herrn in unserem Leben und in unserem Dienst erkennen. Ich bezeuge, dass wir ihn am besten erkennen, wenn wir in diesem großen Werk Gottes Kindern die Errettung zu bringen, mit ihm arbeiten und ihm dienen. Denn wie soll jemand den Herrn kennen, dem er nicht gedient hat, der für ihn ein Fremder ist und den Gedanken und Absichten seines Herzens ferne steht? Jesus Christus ist unser Meister. Dies ist seine Kirche. Wir tragen sein Priestertum. Möge ein jeder von uns sich entschließen, mit ihm zu wandeln und zu erkennen, wie er mit uns wandelt. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass Jesus der Messias ist, unser auferstandener Herr. Ich bezeuge, dass das Priestertum, das er uns anvertraut hat, die Macht ist, in seinem Namen zu sprechen und zu handeln. Wir sind Kinder eines liebevollen Vaters im Himmel, der unsere Gebete erhört und uns den Heiligen Geist sendet, damit er uns bei jeder Aufgabe, die wir im Priestertum erhalten dürfen, stärkt. Joseph Smith hat den Vater und den Sohn gesehen. Er hat die Schlüssel des Priestertums empfangen, die bis an Präsident Thomas S. Monson weitergereicht wurden, der sie heute ausübt. Das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Danke, Brüder. Danke, Präsident Monson. Liebe Brüder und Freunde, wir freuen uns, dass Sie heute Abend gekommen sind. Wir danken auch dem Chor von Priestertumsträgern für die inspirierende Musik sowie allen, die auf irgendeine Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Der Chor schließt diese Versammlung mit dem Lied Hoffnung Israels. Das Schlussgebet spricht dann Elder Carlos A. Godoy von den 70ern.
See the sheets and signals.
Unser lieber Vater im Himmel, am Ende dieser Priestertumsversammlung kommen wir voll Dankbarkeit in unserem Herzen zu dir. Wir danken dir, Vater, für den Vorzug, den wir hatten, hier in dieser Versammlung zu sein, dass wir gelehrt und belehrt und unterwiesen werden konnten von deinen Führern. Wir sind dankbar, dass wir Priestertumsträger in deiner Kirche sein können. Wir bitten dich für unsere Führer und für die erste Präsidentschaft, für die Mitglieder der 12 Apostel und besonders für unseren lieben Propheten Thomas S. Monson. Wir haben ihn sehr lieb. Vater, wir bitten dich, dass dein Geist jetzt bei uns sein möge, wenn wir die Versammlung verlassen. Hilf uns, dass wir all die Lehren, die wir heute vernommen haben, in unserem Leben anwenden können, dass wir sie im Herzen bewahren und bewegen und dass wir mehr Liebe und mehr Freundlichkeit haben können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir uns verbessern können. Wir möchten besser sein und erflehen deine Unterstützung dafür. Hilf uns bitte, dass wir diejenigen finden, die unserer Liebe und unseres Dienstes bedürfen. Und wir haben dich lieb und auch unseren Erretter Jesus Christus. Und wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.